Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine Halbzeit mit unter anderem Heiko Ossi Ostendorp, der Chefredakteur persönlich. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Ich weiß zwar nicht, was es da zu lachen gibt, Wolf, aber ich freue mich auch, dass wir wieder gemeinsam am Start sind. Wir reden natürlich über unsere rauschende Sportbuzzer-Night, die wir letzte Woche in Hamburg gefeiert haben, über das ganze Drumherum, was sonst noch so bei der Nationalmannschaft während der Länderspielpause passierte. Natürlich über die gelungene Qualifikation der Nationalmannschaft, über den bevorstehenden Abschied von Jogi Löw. Achtung, in Wolfsburg im November gegen Liechtenstein, Klammer auf, Gänsehaut, Klammer zu. Und wir reden über das Thema der vergangenen Woche, das Scheicht-Ranking, das Monopoly der Geldgeber des europäischen Fußballs. Es gibt einen neuen Scheich auf der Karte und den wollen wir uns nochmal ganz genau angucken.
Der krasse Scheich. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ich sitze im wunderschönen Alt-Kalka und am anderen Ende der Leitung freue ich mich über meinen kongenialen Partner für eine Halbzeit mit Wolf.
Hallo.
Hallo, Ossi. Wolf.
Hallo, Ossi.
Du bist da. Du bist da.
Gut? Ja, ich bin da. Bist du gut zurückgekommen aus Skopje?
Ich bin gut zurückgekommen, ja. Vorgestern Abend, also jetzt heute ist Donnerstag, um euch einmal Volley abzuholen. Und ich bin Dienstagabend zu später Stunde zurückgereist oder wieder in die Heimat, in den Schoß der Heimat und der Familie zurückgekehrt nach einem 12-Stunden-Trip. Man wundert sich dann ja doch, wie lange das alles dauert mit Umsteigen und Corona aktuell, ne, das Flughäfen und so, das dauert ja schon alles noch mal ein Stückchen länger, aber eigentlich hat alles ganz gut geklappt und dann war ich schon, zack, 12 Stunden später ist man schon zu Hause.
Habt ihr noch die WM-Quali gefeiert, Gebühren im Kollegenkreis? Ja. Gab es da noch eine schnelle Schale im Hotel?
Eine schnelle Schale, es gab Champagner-Duschen, also sowohl in der Kabine, nein, natürlich nicht, also... Es war
eine Polonaise durch die Lobby auf die WM-Quali.
Nur auf Socken. Der Rest, Rest möchte ich dir ersparen.
Ich weiß, weil wir haben, vor ein paar Folgen hast du mir die Frage gestellt, ob ich die Qualifikation in Gefahr sehe.
Richtig.
Und? Das habe ich verneint mit voller Überzeugung und bin bestätigt worden.
Ja, fünf Spiele, fünf Siege.
Spricht man in dem Zusammenhang von einem Auftakt nach Maß für den neuen Bundestrainer?
Ja. Da würdest du jetzt kurz das Phrasenschwein wieder, wieder klingeln lassen. Aber Jogi Löw hat ja einen noch besseren Auftakt, wenn du dich erinnerst. Er hat aus fünf Spielen 6 Siege geholt.
Ja, aus 5 Spielen 6 Siege mit einem Torverhältnis von 348:1.
Genau.
Hansi Flick hat 240:1.
18:1 sind. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, also tatsächlich war das Traurigste neben dem Wetter auf dieser Reise, war tatsächlich die Tatsache, dass als wir zurück ins Hotel kamen, es nicht mal mehr ein Wasser gab an der Hotelbar.
Das tut mir leid.
Ja, die Frauen sehr wirsch auch das zu verstehen gab. Während der Mann vor mir, ich muss dazu sagen, osteuropäische Abstammung, 4 Köpfe größer und 3 breiter als ich, noch einen ganz vor mir noch ein, nicht nur ein Glas, sondern eine Flasche Whisky orderte. Kein Witz.
Ja,
und ich dann 5 Sekunden später sagte, können wir noch 2 Bier bekommen? Nein. Ich sage ja, aber der Kollege, Feierabend, alles klar. Okay. Dann gehe ich hoch.
Haben Sie mal auf die Uhr geguckt, Herr Ostendorp?
Ja, es war natürlich nach Mitternacht, aber wie gesagt, der geschätzte Kollege, gut, ich weiß nicht, was er vorher schon verzehrt und dementsprechend auch finanziert und bezahlt hatte.
Ja.
Ich wollte das auch dann nicht mehr ausdiskutieren zu der Zeit. Aber wir waren, es war wirklich vom Zeitpunkt der Landung bis zur Abreise hat es eigentlich durchgehend geschifft. Das konnte man wahrscheinlich auch im Fernsehen ganz gut sehen. Und trotzdem war der Platz in Skopje noch besser als der ein paar Tage zuvor in Hamburg. Das hat mich so ein bisschen verwirrt.
Ich kann übrigens sagen, dass wir zu Sat.1-Zeiten, also es ist mittlerweile verjährt, deshalb kann ich es erzählen, auch mal eine verschlossene Bar nach einem Spiel antrafen. Ich meine, es war in Bordeaux. Ich glaube, es war in Bordeaux.
Boah, und dann ausgerechnet in Bordeaux.
Es war die Hotelbar war zu. War dahingehend geschlossen, als dass kein Mitarbeiter mehr da war. Ein spitzfindiger junger Kollege hatte aber festgestellt, dass die Zapfanlage noch voll intakt ist. Und so haben wir selbst gezapft. Ja, also man muss sich in gewissen Situationen auch zu helfen wissen.
Ja, das stimmt. Das hätte man da durchaus probiert. Es gab, glaube ich, aber, wenn ich mich recht entsinne, ja keine Zapfanlage. Die hatten nur.
Also es wurde zu späterer Stunde dann festgestellt, dass auch der Weinschrank unverschlossen war. Boah, also wir haben das als Angebot wahrgenommen. Am nächsten Tag haben wir bezahlt, klar. Aber ich glaube, für einen kurzen Moment war es schwerst illegal, was wir gemacht haben. Aber es war auch irgendwie schön.
Wollte ich sagen, aber ein schöner Moment. Und wenn ihr nachher eure Rechnung beglichen habt, dann habt ihr ja auch keinem wehgetan, sozusagen.
Das ist ja klar. Und mit einem saftigen Trinkgeld und einem schönen Dankeschön. Ja, da hat sich die Rezeptionistin am nächsten Tag hat sie sich gewundert, wo auf einmal die 500 Euro herkamen, die da auf dem Tisch lagen. Ja, sie wusste gar nicht, wie sie die verbuchen sollte.
Warum da drei leere Fässer rumstanden, oder?
Verbuch das mal unter Schwundbar nach 0 Uhr.
Aber es war so in Skopje. Also das Stadion war auch, muss ich sagen, warst du in den letzten Jahren schon mal in Neapel?
Nee, Neapel ist auch ein Stadion, was mir tatsächlich noch fehlt.
Das ist ja so eine der, wie ich finde, baufälligsten Ruinen im europäischen Fußball. Ja. Und Skopje war jetzt nochmal eine Schippe drauf. Also es war wirklich, du musstest Angst haben, dass der nicht beim Gang durch die Gänge die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Es war schon sehr abgerockt, die ganze Bude. Und umso schöner war es, dass wir dann nachher relativ entspannt an den Bussen stehen konnten. Die fahren ja aktuell mit mehreren Bussen noch, Corona-bedingt, die Mannschaft. Ja. Und die PK auch kurzfristig dann mit Präsenz stattfand.
Okay.
Wobei das auch kurios war, weil man hat ja das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt noch reist, so richtig konsequent ist das ja nach wie vor alles nicht, ne? Also ich wurde beispielsweise nicht einmal nach meinem Corona, nach meiner Impfung gefragt. Ja. Weder am Flughafen noch sonst irgendwo. Musste stattdessen aber 48 andere Formulare nachweisen sozusagen. Und was im denn? Stadion.
Schulabschluss oder was musst du
nachweisen? Schulabschluss, ganz genau. Schulabschluss und so weiter und so fort. Leberwerte.
Geburtsurkunde. Das genau. Ist halt, was ja, man halt braucht in Skopje.
Richtig. Ja. Ja. Aber dann im Stadion war es dann halt so, dass normalerweise ja die PKs, also auch in Hamburg noch ein paar Tage vorher, tatsächlich digital alles noch stattfinden. Eine Mixzone gibt es noch nicht und so weiter. Ja. Beim Fernsehen bekommt ihr dann die mit den langen Mikros dann oder mit den langen Stangen die Interviewpartner da noch hingestellt. Ja. Aber für uns ist ja alles digital. Und da war es dann kurzfristig so, dass der Nordmazedonier das aber anders sah und mit seinem Trainer eine Präsenz-PK machte, woraufhin wir dann einfach auch mal runtergegangen sind mit den, ich würde mal sagen, eine gute Handvoll Kollegen, mehr waren ja nicht mit dabei, und standen dann davor, durften aber dann während der Mazedonien-PK nicht rein. Dann kam Flick und dann wurden die Kollegen aus Nordmazedonien, die natürlich gerne dabei geblieben wären, mussten raus. Ja. Es wurde einmal komplett das Ganze desinfiziert, also mit Gartenschläuchen abgespritzt, die Stühle und alles, während im gleichen Raum sich schon Flick und der nordmazedonische Trainer um den Hals fielen, ohne Maske, ohne alles, und wir dann mit 7 oder 8 Leuten dann halt danach rein durften. Und also auch alles etwas skurril, und man konnte eben auch an den Bussen stehen, wie das ja sonst zu Nicht-Corona-Zeiten üblich ist und man dann auch den einen oder anderen Spieler noch abgreifen kann. Die kamen dann tatsächlich auch vorbei. Es ist aber keiner zu uns gekommen, was jetzt, glaube ich, nichts mit Sympathie oder nicht zu tun hat, sondern eher, die wissen so richtig auch noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, ja. Das war ja in Hamburg, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war das ja auch wieder ein großes Thema. Ne? Fannähe, dürfen sie Autogramme schreiben? Ja, nein. Bei der Ankunft standen da halt 100 Leute, Kinder und den ganzen Tag und haben geschrien, Neuer, und wen sie alles rangerufen haben, kam der Einzige, der kam, war Antonio Rüdiger.
Ja.
Hat eine halbe Stunde Autogramme geschrieben und ist dann wieder rein. Und dann gab es einen medialen Aufschrei und dann haben sie es natürlich in den kommenden Tagen dann ein bisschen, ich will mal sagen, aufgeweicht.
Also,
und haben
die, die einen schreien, es kommt keiner, die anderen schreien, Corona-Regeln missachtet, Rüdiger.
Ja. Genau. Ja, genau so ist es.
Ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer.
Es ist auch für alle Beteiligten, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht ganz, ganz easy ist, weil genau wie du sagst, machst es dann einmal, machst ein Selfie, drückt wieder irgendwer drauf und schreibt am nächsten Tag, hier, guckt euch den Nationalspieler an, tolles Vorbild. Ja. Und machst es nicht, bist du halt der abgehobene, ne? Also
schwer.
Echt schwierig, ja, finde ich auch. Es war dann ganz witzig, weil ich unsere Diskussion aus dem letzten Podcast aufgegriffen habe und Thomas Müller gefragt habe, was er eigentlich nächsten Juni vorhat. Weißt du, nachdem wir...
Ja.
Und er dann sagte, ja, da habe ich frei, wieso? Ja gut, da habt ihr ja noch 4 Nations League-Spiele. Da war er wirklich völlig verdattert. Also er wusste nichts, wirklich gar nichts davon.
Wie du.
Und wie wahrscheinlich alle, ehrlicherweise.
Ja.
Aber er wurde dann aufgeklärt und war, ich sag mal so, professionell amused. Also er sagt, es gehört halt dazu und auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Aber es ist natürlich im nächsten Jahr wirklich, wirklich ein dickes Brett, was da zu bohren ist für alle Mannschaften mit diesem mit der Nations League und mit dieser komischen WM dann im Winter, wo die Vorbereitung dann ja schon im November irgendwann anfängt. Das wird lustig werden, glaube ich.
Ja, das geht Mitte Oktober geht es los.
Genau, Mitte Oktober fängt eigentlich schon, wenn du die komplette Vorbereitung nimmst, müsste es dann schon losgehen.
Ja.
Aber ich glaube, da gibt es noch so ein paar Kämpfe, die da ausgefochten werden müssen. Also
wer, auch wann, mit wie lang?
Richtig. Ja. Ja, richtig, mit den Vereinen, ne, fängt es natürlich wieder an. Der Flick hat jetzt auch schon gesagt, wen lässt du jetzt im November vielleicht mal weg? Die sind jetzt qualifiziert. Jetzt spielt sie in Liechtenstein gegen Wolfsburg. Da kommen wir vielleicht gleich noch aus dem
die Verabschiedung, Grund. Da ist ja die Verabschiedung.
Ja, ne? da ist die ja Verabschiedung.
Die große, ja, ja, große des Bühne, große Verabschiedung. Ja. Das fand ich übrigens super. Ich glaube, es war Benny Hövedes, der das gesagt hat. Oder zumindest habe ich, glaube ich, das Zitat von ihm gelesen.
Bei uns heute im Interview, Wolf.
Wo er gesagt hat, es gibt nicht die Bühne für so einen renommierten Trainer. Hat er doch, glaube ich, gesagt.
Das hat er gesagt, ja.
Also das hat er bei euch gesagt.
Genau.
Aber wie
meinst du das?
Im Sportbuzzer-Interview. Naja, das ist so eine Behelfsausfahrt. Es ist jetzt die Frage, stellst du deinen WM-Trainer in der Elbphilharmonie auf die Bühne oder hier in irgendeiner Orchestermuschel im Teutoburger Wald, wo so ein bisschen zieht und die Bretter schon teilweise runterfallen und es auch so ein bisschen reinregnet. Also was würdest du wählen?
Fragst du mich jetzt?
Eine rhetorische Frage.
Ja, also ich habe das Ganze kommentiert. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Also ich finde es unwürdig. Und
ja,
ich habe
das hatten wir ja letzte Woche schon.
Genau.
Das hatten wir schon letzte Woche mal andiskutiert.
Genau, wir haben es andiskutiert. Ich habe halt jetzt, wie es dann immer so ist, natürlich auch einen heftigen Shitstorm gekriegt, so nach dem Motto, ja, Löw hat sich ja selber unwürdig gemacht in den letzten Jahren und dass der überhaupt noch einen Abschied kriegt und der soll bloß die Klappe halten und man sieht ja, jetzt ist er weg und es läuft und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so die einhellige, ich nenne es mal Social Media Meinung, ne?
Ja, es ist sehr populistisch, ne?
Sehr, sehr populistisch.
Ja, springt ein bisschen kurz.
Ich fand jetzt die Argumentation von Ja. Ich habe mit Hövedes, der das Ganze organisiert, das muss man vielleicht noch vorweg schicken, der ist ja jetzt beim DFB in neuer Rolle tätig, so ein bisschen als, er hat es selber formuliert, Bindeglied zwischen Mannschaft, Management und Trainer. Ja. Trainerteam und unter anderem zählt zu seinen Aufgaben oder er hat jetzt ein paar Projekte, die er selber leitet und unter anderem ist es halt der Abschied des unseres Weltmeistertrainers in Wolfsburg. Ja. Und da haben wir natürlich dann gleich gefragt, ja, aber ist das denn die richtige Bühne? Wie du gerade gesagt hast, hat er dann gearbeitet, gut, gibt es eine richtige Bühne für so jemanden? Gibt es wahrscheinlich nicht, aber er hat dann schon auch begründet, dass da ein paar Sachen mit reinspielen und das kann ich ja auch nachvollziehen. Also wenn es einerseits heißt, wir wollen das nicht mit ins nächste Jahr schleppen, ne, weil dann ist es März und dann ist WM-Jahr, kann ich einen Haken hintermachen, verstehe ich. Dass Löw von sich aus gesagt hat, er wollte es nicht in Stuttgart machen, weil die Bühne Hansi Flick gehört, verstehe ich. Mhm. Dass es vielleicht dann in Wolfsburg noch Gründe gibt aufgrund des Hauptsponsors, der da ansässig ist, verstehe ich auch. Und nichtsdestotrotz sage ich, musst du als DFB dann vielleicht auch hinter diesen ganzen Randaspekten dann mal vielleicht mal das Menschliche sehen und sagen, pass auf, der Mann hat hier, wie die anderen übrigens auch, es ist ja nicht nur Löw, es wird ja noch eine ganze Reihe von verdienten Mitarbeitern verabschiedet. Ja. Die haben hier 20 Jahre für den Verband geackert und davon die meiste Zeit sehr, sehr erfolgreich. Ja. Da könnten wir uns schon auch noch mal was Besseres einfallen lassen als ein Quali-Spiel gegen Liechtenstein ja. im November in Wolfsburg.
Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Also ich meine, wir haben ihn häufig genug kritisiert, Jogi Löw, und wir haben ihn, wie ich finde, nach wie vor häufig genug zu Recht kritisiert. Und nichtsdestotrotz ist das der WM-Trainer. Und ehrlicherweise gibt es nicht so viele Weltmeistertrainer in Deutschland. Also, er hat natürlich alle Ehren bekommen, unmittelbar mit dem Gewinn des WM-Titels. Ja. Das stimmt, aber so ein großer Zapfenstreich wäre schon gut gewesen.
Ja, finde ich auch. Also, sehe ich nach wie vor.
Also, würde ich für angemessen empfinden. Und dann muss man auch sagen, er hat vieles richtig gemacht, er hat nicht alles richtig gemacht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man rückblickend alles verklärt, aber das ist der WM-Trainer von 2014. Ja. Und so kann man ihn, finde ich, auch verabschieden.
So sehe ich es auch, ehrlicherweise.
Und wenn sie beim DFB glauben und wenn Benedikt Hövedes glaubt, dass Wolfsburg gegen Liechtenstein eine gute Bühne ist, dann gut. Also, und da kann sich dann jeder seinen Reim drauf machen.
Wir hatten ja letzte Woche, Wolf, eine Veranstaltung, über die wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz reden wollen. Wir hatten es angekündigt, wir saßen bei der vergangenen Ausgabe zusammen in Hamburg. Haben dort live performt, möchte ich mal sagen, und haben abends weiter performt. Und da war kam das Thema ja auch auf. Und ich glaube, also zumindest mein Eindruck war, dass die einhellige Meinung war, egal was man von Löw hält, wie du es gerade auch gesagt hast, dass man da durchaus einen anderen Rahmen hätte finden können, wenn man wollte. Und das dann eben auch diese Faktoren alles gar keine Rolle spielen, weil es muss ja auch nicht zwingend mit einem Länderspiel oder Quali-Spiel einhergehen.
Also ja, aber dann machst du ja, genau, aber dann mach doch ein großes Fest. Also dann mach einfach einen kleinen Galaabend für Jogi Löw, wo er verabschiedet wird in der, weiß ich nicht, in der Alten Oper oder suchst dir in Frankfurt irgendwas Schönes in der DFB-Zentrale oder machst das da ein bisschen nett und sagst dann.
Da muss erst auf, die Steuerfahndung rausschmeißen.
Ja, okay, aber und sagst dann, komm, dann gibt's noch einen Blumenstrauß für die Leute und dann winkst du noch mal kurz. Ja. Und dann ist es ja auch okay. Also du machst halt einen speziellen Festakt, wo alle mit Anzug und Krawatte, da lädst du dir noch ein paar von den Journalisten ein und machst halt einfach nochmal ein lockeres Get-Together, auch mit Wegbegleitern und keine Ahnung, machst halt einen bunten Abend.
Genau.
Das ist auch okay. Also nachher noch, da spielst du dann danach noch Tanzmusik und die größten Hits und keine Ahnung, jeder erzählt nochmal seine Geschichte. Ja, keine Ahnung. Ja. Also das,
ja, es gibt zeig ja doch mal ein paar Bilder.
Es gibt,
ne?
Es gibt wahnsinnig zeig viele Möglichkeiten.
Ja. Und ja, genau.
Das ist dann so ein Festakt für anderthalb Stunden und danach allein los, Herr Kapitän, und dann in Wolfsburg gegen Liechtenstein mit Blumenstrauß und Bild und nochmal winken und gut.
Auch eine gut. Collage.
Ah, okay. Eine schöne Collage, ja. Eine Fotokollage.
Freut Jogi sich, glaube ich, jetzt schon drauf, ehrlicherweise. Ja, ja, wir alle freuen uns und wir hatten.
Du wirst ja da sein, nehme ich an, oder?
Ich werde da sein, ja. Ich freue mich auch jetzt schon, was dann folgt. Wie viele Zuschauer da sein werden, wer nominiert wird natürlich, was Jogi tragen wird.
Also Stimmung war gut in Hamburg, ne? Das muss man mal sagen. Ja. Also das, das ist schon.
Das war beachtlich.
Ja, das war gut. Das war gut.
Das ist der größte, aus meiner Sicht auch der größte, der merkbarste Turnaround, der geschafft wurde unter Flick, weil ich sage dir, gleiches Spiel unter Löw wäre nach 5 Minuten gepfiffen worden.
Wahrscheinlich wäre es auch so gewesen, dass die deutsche Mannschaft das Spiel dann nicht gewonnen hätte.
Absolut.
Auch genau. Hinten raus. Also es geht halt so freudlos, 1-1 geht's aus und mit einem 2-0 in Skopje qualifizierst du dich dann für die WM vorzeitig. Auch gut, ne? Auch okay.
Show auch
gut. Aber so hast du halt so einen dramaturgischen Bogen auch noch drin. Und das ist, also diese Kniffe beherrscht offensichtlich Hansi Flick. Also es ist natürlich auch ein bisschen Spielglück, aber so die Art und Weise, wie der Funke wieder überspringt, überzuspringen scheint, das ist beeindruckend.
Du kennst ihn ja aus München auch noch sehr gut. Was ich mich bei ihm immer so ein bisschen frage, also ich kann ihn noch nicht so richtig fassen, muss ich zugeben.
Ja.
Das war nach den vielen Jahren mit Löw natürlich anders. Ne? Da wusstest du genau auch, wie du welche Aussage einzuordnen hast, ne? was es zu bedeuten hat, wenn er im Abschlusstraining vielleicht so oder so trainiert, wen er vielleicht dann mal eine mitgibt, sage ich mal, oder wen er dann auch mal unterstützt und so. Das habe ich bei Flick noch nicht so ganz durchdrungen. Er ist ja jetzt auch kein Typ, korrigier mich, der jetzt über seine Emotionalität großartig kommt, ne? Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wenn ich den auf PKs oder so erlebe, ist das ja kein Klopp oder auch kein Nagelsmann oder, ne?
Ja. Intern schon. Also das ist ja das, was auch alle loben.
Aber ist ja kein Sprücheklopfer, meinst
du? Nein, nicht für die Öffentlichkeit. Kein Populist, keiner, der sich initiiert oder so, initiiert. Keiner, der, keine Ahnung, also auf Teufel komm raus, sich auch inszeniert. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Er ist aber intern einer mit maximaler Glaubwürdigkeit und mit einem unwahrscheinlichen Gefühl für die Menschen um ihn herum. Also insbesondere für die er anleitet und zum Erfolg führen muss. Das ist wirklich spektakulär.
Und das scheint ja offenbar so einen Großteil seines Erfolgs auszumachen, ne? Dass er genau diese Töne auch immer trifft, wenn ich jetzt
von,
sehe.
Von dem Gefühl her wirklich vergleichbar mit Jupp Heynckes.
Ja, Heynckes
also von der Art und Weise. Also Heynckes macht das natürlich noch mit 20 Jahren oder hat das noch mit 20 Jahren mehr Lebenserfahrung gemacht. Aber das ist unwahrscheinlich, wie Hansi Flick das hinbekommt. Und zwar völlig unabhängig, ob er jetzt Youngster hat, die auf dem Weg in die Weltspitze sind, oder ob er Weltstars hat. Das ist schon echt beeindruckend.
Wir haben ja über Sané oft gesprochen. Jetzt gab es einen neuen Fall, nenne ich jetzt mal einfach so, war Timo Werner, der auch, wie ich fand, ein bisschen zu Unrecht in dem Spiel gegen Rumänien da wieder in eine Ecke gestellt wurde aufgrund einer angeblichen Schwalbe. Also ich finde, ich habe mir die Szene wirklich 100-mal angeguckt. Den Elfer kannst du geben, kannst du auch nicht geben, aber es war jetzt mit Sicherheit keine krasse Schwalbe wie damals bei Werner. Und dann wurde das natürlich alles wieder rausgeholt und gesagt, so, ne, hört nie auf und dann trifft das Tor nicht mal mehr und so weiter. Und Flick hat einfach bedingungslos zu ihm gehalten, öffentlich, intern, konntest es im Training sehen. Das ist dann, glaube ich, auch nicht gespielt.
Ja.
Ziemlich sicher sogar nicht. Und was macht Werner? Der hat jetzt dann in Skopje jetzt auch nicht gerade ein überragendes Spiel gemacht. Aber er macht am Ende 2 Tore.
Ja.
und hat jetzt unter Flick 5 Spiele, 5 Tore.
Ja.
Also, hat Sané hat er hinbekommen.
Das ist, ich mag diese wie sagen wir, so diese Prügelknabe-Mentalität mag ich nicht. Das ist so ein typisches Social-Media-Phänomen. Du pickst dir einen raus und beobachtest den 90 Minuten und haust ihn dann, wann immer es geht, in die Pfanne. Das ist, ich meine, Timo Werner ist ein herausragender deutscher Fußballspieler. So. Und jeder weiß, wie er spielt. Er bewegt sich an der Schwelle zum Abseits. Der hatte in England im letzten Jahr bestimmt 16 Tore, die ihm per Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen wurden.
Ja, rekordverdächtig. So,
wenn der vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gespielt hätte, hätte jeder gesagt, boah, was für ein geiler Typ, also was für ein Schlitzohr.
Ja. Schlitzohr, ja.
Man hätte ihn unter den Schlitzohren verortet. So, und jetzt, es hängt ihm diese Nummer, dieses Foul damals oder diese Elfer-Szene, die Schwalbe gegen Schalke, hängt ihm nach wie vor hinterher. Und die deutsche, insbesondere Social-Media-Öffentlichkeit, scheint nur darauf zu warten, wann sie sich auf ihn stürzen kann. Und das ist ein Stück weit einfach unfair, finde ich. Und das hat er so nicht verdient. Finde ich. Ist meine ganz persönliche Meinung.
Nein, weil ich finde, also auch da, er hat sich ja auch sonst, der ist ja ein feiner Kerl. Der ist nicht nur ein guter Fußballer, was du gerade gesagt hast, und der sich auch wirklich in jedem Spiel den berühmten Arsch aufreißt, sondern er ist auch ein guter Typ. Und also ich kenne keinen, wo man jetzt sagen kann, der ist aber auch ein windiger Charakter oder weiß nicht, ob, ne? Also der hat sich ja noch nie sonst irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also es gibt überhaupt keine Gründe, ja. außer dieser dummen Aktion, die er einmal gemacht hat, ja.
Ja, und da war er noch ein relativ junger und unerfahrener Spieler, und da fand ich, also hängt auch RB mit drin.
Absolut.
In der Art und Weise der Kommunikation. Weil das hätte man anders moderieren können, wenn man es gewollt hätte oder wenn man es gekonnt hätte. Wie auch immer, man muss sich mal vergegenwärtigen, der Kerl ist Champions-League-Sieger.
Ja.
Der spielt bei Chelsea. Die haben jetzt für 100 Millionen haben die Lukaku geholt, und Werner spielt trotzdem regelmäßig.
Ja.
Also das ist ja kein Blinder. Und ich habe immer das Gefühl, als wollte man ihn hier so ein bisschen so darstellen.
Ja, ist so. Du merkst es auch, ehrlich, du merkst es auch.
Und das sind einfach Spitzen, die aus einer Social-Media-Ecke geflogen kommen und die dann halt einfach für ein paar Lacher und ein bisschen Applaus sorgen. Da wäre ich verrückt, weil das hat der so nicht verdient.
Ja, und ich finde es halt, was ich fast schlimmer finde, Wolf, ist, also ich glaube auch der Stein des Anstoßes oder der Großteil der Empörung kommt aus dieser Richtung, aber du merkst auch, wie sich das dann auf die Kollegen überschwappt. Also
ja, natürlich, ne? Natürlich. Die nehmen also, das dann, da gibt es dann Leute, die sind da nicht so, nicht so kritisch und nicht so reflektiert, sondern die nehmen diese scheinbar öffentliche Meinung 1:1 und vervielfältigen die. Und das ist unverantwortlich, meiner Meinung nach.
Ja, und dann hast du eben schnell diesen Stempel, der überhaupt gar nicht gerecht wird, auf der Stirn. Und das wird wahrscheinlich in 10 Jahren noch rausgeholt werden, diese Schwalbe. Wenn der bis dahin 8 Titel gewonnen hat, das bleibt haften. So, ne? Das ist so. Ja. So was du im Internet nicht mehr löschen kannst, weil du mal irgendwie mit 16 irgendwo besoffen eingeschlafen bist auf dem Volksfest.
Genau, weißt du? das Bild immer wird immer rausgeholt. Ah ja, siehst du, da.
Genau.
Da liegt er also.
Ja. Genau so ist es, ja. Und das ist doch wieder eine wunderbare Überleitung zu unserer Veranstaltung.
Und es gibt in der, auch auf fußballhistorisch gibt es ja ganz viele ähnliche Spieler, ähnliche Spielertypen, die alle so waren wie Werner, die alle Weltstars waren. Hernán Crespo, Pippo Inzaghi. So, das ist alles so eine ähnliche, das ist so ein ähnlicher Spielertypus.
Mm, mm, mm. Kein klassischer Knipser in dem Sinne.
Kein klassischer Knipser, so einmal zu viel eigentlich im Abseits. Jetzt hat es aber vor 15 Jahren den Videobeweis nicht gegeben. Also ich sag, ich meine, Pippo Inzaghi ist ein absoluter Megastar in Italien immer noch. Hernan Crespo in Argentinien. Also das sind ja alles, das sind alles so ähnliche Spielertypen mit, die auch mal einen haben liegen lassen, aber die halt auch immer mal wieder zum richtigen Moment, im richtigen Moment am richtigen Ort standen. Und das ist, ich finde, dass man da, ich muss jetzt nicht als Anwalt von Timo Werner agieren, aber ich finde, dass ihm sehr, sehr häufig Unrecht getan wird.
Ja, sehe ich ähnlich.
Weil auch seine Quote bei Chelsea ist gut.
Also ja, auch nicht.
Und ich bleib dabei. Wert für die Mannschaft
die Einstellung,
ist
ne?
Sein Wert für die Mannschaft ist offensichtlich so groß beim FC Chelsea, beim Champions League-Sieger, bei einem der Top-Favoriten auf den Champions League-Titel, bei einem der Top-Favoriten auf dem Premier League-Titel. Der macht seine Spiele.
Der macht seine Spiele und auch seine
Tore.
Jetzt
höre ich auch. Jetzt
machen wir einen Haken hinter Timo Werner. Und kommen noch mal einmal ganz kurz auf unsere Party, bevor wir dann noch mal auf das wichtigste Thema, also zumindest in unserer einer Halbzeit mit Bubble hat es die Leute unfassbar bewegt, was rund um die Scheichs passiert ist.
Ja.
Scheichs waren auf unserer Veranstaltung nicht anwesend, aber sonst eigentlich alles, was Rang und Namen hatte, Wolf. Nein, wir hatten wirklich einen schönen Abend in Hamburg am letzten Donnerstag. Sehr entspannte Leute dort gewesen, sehr interessante Gespräche, coole Location,
ja,
fand ich.
Ja, das wollte ich sagen, ja.
Mhm. Also ich muss uns mit beiden Händen gleichzeitig auf die eigenen Schultern klopfen.
Das hast du gut gemacht. Das hast du wirklich. Mein Lieblingsmoment war, ich mir noch ein Stück Pizza holen wollte um 11 und die an mir vorbeigetragen wurde und gesagt wurde, nee, jetzt gibt's keine Pizza mehr, jetzt gibt's gleich Nachtisch.
Ja, da habe ich
okay.
Ja. Du hattest aber vorher auch schon einen Teller, oder? Also so ein, zwei.
Ja. Ich hatte mir schon ein, zwei Stücke geholt und hätte gern noch ein drittes gehabt. Es war mir nicht vergönnt. Es kam dann die Pizza mit, was kam da mit Schoko und das ist eher nicht meins.
Das war der Nachtisch, genau, den gab es. Daneben gab es dann, das Einzige, was ich dann zu mir genommen habe noch an dem Abend, war Hamburger Rote Grütze hatten wir natürlich standesgemäß noch bestellt. Und die habe ich mir dann zielsicher auf mein weißes T-Shirt noch tropfen lassen. Also, dass ich dann wenigstens noch ein Andenken hatte an diesen Abend.
Ja.
Was hattest du so, was war so dein Fazit oder was hattest du für interessante Gespräche? Also Patrick Ittrich ist mir hängen geblieben, sehr, sehr netter und interessanter Kollege auch.
Du kennst auch mit Jonas Bold, das ist ja auch
Stefan Schnorr hatte ich lange nicht
gesehen. Michel Dinsher habe ich auch lange nicht gesehen gehabt.
Hast du die Rachel kennengelernt? Schönen Gruß an dieser Stelle. Auch Podcasterin. Sehr interessantes, lustiges Mädel, finde ich.
Auch mit ihr kurz gesprochen. Aber so mit am intensivsten ist hier Jonas Bold. Ist mir hängen geblieben. Weil gerade wenn es um die Situation beim HSV, und das ist ja auch einer, der über den Tellerrand hinausguckt und der in Leverkusen gelernt hat, also das ist, auch wenn du mich mit Patrick Ittrich unterhältst, ich habe mit Patrick Ittrich auch einen Freund unseres Podcastes, der auch einen eigenen Schiedsrichter-Podcast hat, eine Folge aufgenommen, die relativ aktuell ist. Da nehme ich halt auch immer ein bisschen was mit. Also das, ich will jetzt gar nicht sagen, das ist auch gut für den Job. Weil so sehe ich es eigentlich gar nicht, weil es halt einfach auch gute Typen sind. Aber nichtsdestotrotz nimmst du immer was mit. Sascha Thielert war noch da, Schiedsrichterassistent. Über den habe ich mal gesagt, dass er mit seinen Augen einer ist für die Wissenschaft, weil er das Abseits erkennt, bevor es passiert. Aber wenn die so über knifflige Momente sprechen, und so ein Spiel aus Schiedsrichtersicht schildern oder aus Schiedsrichterassistentensicht, das ist schon interessant. Also muss man wirklich sagen.
Und interessant fand ich auch einen Menschen, der als Begleitung mitkam, den ich jetzt ehrlicherweise nicht kannte. Es hatte ihn jemand mitgebracht als Plus Eins und stellte sich bei mir vor als Karim. Ja. ich habe mich ehrlicherweise mit dem am Abend nicht beschäftigt, aus verschiedenen Gründen, und hörte dann nachher von verschiedenen Stellen, was das für ein berühmter Mann war, der dort gerade wieder gegangen ist. Und ich sagte, hey, das war doch die Begleitung von, ist jetzt egal von wem. Und das war doch Karim der Knutscher. Ja. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Das war jetzt nicht der Karim der Knutscher. Hast du ihn erkannt? Wusstest
ja,
du
ja, das? Ja, klar. Immer wenn ich in Hamburg auf Veranstaltungen bin, ist er da. Und dementsprechend haben wir uns vor Jahren mal kennengelernt und mal ausgetauscht. Und als er reinkam, habe ich mir nur gedacht, ach Mensch, guck mal, hier ist die Sportbuzzer Network Light und in Hamburg. Und natürlich, wie selbstverständlich, es erscheint Karim der Knutscher. Ja, das ist der beste Spitzname, den man haben kann.
Aber wirklich, oder? Also der, ja. Wenn ich habe es dann natürlich noch mal recherchiert, noch in der Nacht, muss ich zugeben, weil so ganz hatte ich jetzt die Vita auch nicht auf dem Schirm. Also der Sänger damals oder Mitglied der Boyband Touché.
Ja.
Berühmte Boyband damals gewesen.
Sehr, sehr, sehr berühmt. Die kenne ich noch aus meiner Zeit. Ich habe ja mal ein Jugendmagazin gegründet im Schwäbischen. Und da war Touché immer wieder Thema.
Ist das so?
Ja, also es gab CD-Besprechungen, es gab auch Konzertkritiken, so. Und Touché war da immer mit dabei. Ja, das ist ein Jugendmagazin, 150.000 Auflage, das waren noch Zeiten.
Wollte ich sagen, es kommen immer wieder neue Talente zum Vorschein bei dir.
Ja, absolut, absolut.
Und das Talent und von Karim...
Mal die Leute hingeschickt und mal war ich selbst da. Und Karim der Knut, ich die Jahre später dann persönlich kennengelernt, wie gesagt, auf einer Veranstaltung. Es kann sogar sein, Sportbild Award 1900, weiß ich nicht, Ende der 90er.
Also das Talent von Karim dem Knutscher bestand ganz offensichtlich darin, dass er neben dem, dass er talentierter Sänger oder Mitglied dieser Boyband war,
richtig,
auf jeder Party auch gerne mal geknutscht hat mit, genau. Mit genau. Mädels aus...
Genau,
und das war der Branche.
Oder das eben genau. Wohl völlig wurscht war, ob da jetzt noch Fotografen dabei waren oder nicht. Ja, irgendwann sagst, hat sich das verselbstständigt und dann hat er auf dem roten Teppich geknutscht, dann haben alle das Bild gehabt und dann war es gut.
Und es gibt, wie du sagtest, schlechtere Spitznamen als Karim der Knutscher. Er hat sich dann ja ganz offensichtlich auch, bei mir jetzt nicht, aber offensichtlich auch im Laufe des Abends dann als so vorgestellt. Es scheint ja ein... Hat er den vielleicht im Pass das sogar ändern lassen, wie Hansi Flick ja irgendwann mal seinen Hans-Dieter in Hansi ändern lassen will, steht dann da vielleicht Karim, ja. Karim der Knutscher.
Genau.
Ja, also der war auf jeden Fall auch da, und hat hoffentlich auch noch ein Stück Pizza bekommen. War insgesamt ein schöner Abend und in Hamburg war sowieso eine Woche traumhaftes Sonne, ne? Wetter.
Ja, ja. Ich konnte es kaum glauben.
Habe noch nie erlebt.
Ich konnte es kaum glauben.
Und in Nordmazedonien dagegen, auch kein Witz, haben wir mehrere Einheimische versichert, das erste Mal seit Aufzeichnung der Wetterdaten hat es eine Woche am Stück durchgeregnet.
Ja.
Normalerweise haben die da um die Jahreszeit 25, 26 Grad und da regnet es gar nicht. Ja. Und jetzt hat es eine Woche am Stück geschüttet, die Gullideckel kamen hoch, die Straßen waren überflutet. Also es war Nationalfeiertag, auch noch am Montag, irgendwie Tag des Volksaufstandes oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen thematisiert wurde, aber ansonsten war es ein sehr, sehr trauriges Bild, was sich da leider unter anderem aufgrund des Wetters abspielte in Skopje. Aber vielleicht wird es ja auch nochmal irgendwann anders sein.
Ja.
Wolf, auch du hast viel Feedback bekommen wahrscheinlich.
Scheich, ja.
Ja, Scheich.
Zum Scheich, zu den
saudischen Scheichs. Also erstmal zur Richtigstellung wurde nochmal, wurde darauf hingewiesen, dass es dort ja offenbar eine neue Reihenfolge gibt, auch bei der unser Scheich nicht mehr dasteht, wo er vorher steht und alles plötzlich durcheinander ist.
Ja, ich hab eine Auflistung bekommen, wo der von uns als armer Scheich belabelte, plötzlich auf zwei als der zweitreichste. Wobei ich da glaube, dass sein Investorenkonsortium, also die komplette Gruppe, mit eingepreist wurde.
Das ist genau der Punkt. Es gibt
es gibt ja mehrere Rankings. Also das eine ist, was bringen die Scheiß an Privatvermögen mit ein? Und was bringen sie ein, wenn sie sich mit deutlich kleineren, viel, viel ärmeren, aber halt mit vielen Scheichs zusammentun und dann ein Investorenkonsortium bilden. Und dadurch ergibt sich dann, dass der Nasser El-Khelaifi von Paris Saint-Germain natürlich deutlich höher gerankt ist.
Genau, genau so ist es. Und es gibt eben unterschiedliche Listen, deswegen auch nochmal der Appell an alle da draußen, wenn wir uns da auf eine stürzen, heißt das nicht, dass das die ultimative Scheichliste ist. Die machen sowieso nur wir, weil wir wissen im Zweifelsfall genau, welcher Scheich, wie hast du damals gesagt, Dukaten?
Ja, wie viele Gold-Dukaten besitzt.
Er noch im Beutel hat. Und was, glaube ich, unbestritten ist, ist, dass der neue Scheich, oder wie ihn auch der gute Chris, den habe ich jetzt mal exemplarisch hier rausgepickt, weil ich es sehr lustig fand, hat auch die Liste mitgeschickt und er sagte, es gibt halt den reichen Scheich, den wir tituliert haben, den armen Scheich, den wir tituliert haben, und jetzt gibt es noch den krassen Scheich.
Das ist der krasse Scheich, ja. Das ist in jeglicher Beziehung.
Genau, und das ist, lass uns über den noch mal ein paar Worte verlieren, weil bei allem Spaß, den man hier mal macht, das ist natürlich kein lustiger Zeitgenosse, ne?
Kein lustiger Scheich. Den lustigen Scheich, den müssen wir erst noch finden. Aber da bleiben wir dran, dass wir auch noch den lustigsten Scheich finden.
Ja, weil der Kollege ist natürlich, wird in Verbindung gebracht mit, was soll ich sagen, mit verschiedenen...
Mit allem, was Menschenrechte mit Füßen tritt.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Angefangen von Morden, also wirklich. Und was ich dann krass finde, wie die Jungs oder die Fans in Newcastle abgegangen sind. Hättest du damit gerechnet?
Also, Unbedingt. Weil... Die englischen Fußballfans ein besonderes Verhältnis haben zu ihren Clubs. Und zwar dahingehend, als dass sie wissen, also die fordern ihre Clubs ja auch auf, viel Geld auszugeben und in neue Spieler zu investieren. Also es ist ja eine ganz andere Mentalität, als sie jetzt bei uns herrscht. Mhm. Also hier in Deutschland geht es mehr darum, mit Bedacht auszuwählen. Ne?
Und ein bisschen und die Kultur zu erhalten.
Mit möglichst wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. In England liegt der Fall ein bisschen anders. Es ist mir das erste Mal aufgefallen, als Abramowitsch den FC Chelsea übernommen hat. Das ging ja mit einem ziemlichen Boom durch Europa. Mhm. Und alle haben die Stirn gerunzelt und haben gesagt, wie kann, also um Himmels Willen, und wenn er die Lust verliert, was ist denn dann? Ne? Dann geht dieser Verein unter. Und vor der Stamford Bridge waren Tausende von Chelsea-Fans, die gejubelt und gefeiert haben. Also ein ähnliches Bild wie das, was sich jetzt in Newcastle offenbart hat, die sich wahnsinnig darüber gefreut haben, dass sie jetzt auch mal dran sind und eine Rolle spielen werden, eine große Rolle spielen werden im nationalen, internationalen Fußball. Und genau das gleiche Phänomen gab es ja bei Manchester City auch.
Mhm.
Und etwas kritischer hat man es beim FC Liverpool gesehen,
ja.
Weil das halt, das waren halt klar Spekulationsobjekte ausländischer Investoren. Deutlich und kritischer hat man es gesehen bei Manchester United, weil da war es ein durchaus dubioses Finanzierungsmodell, weil der Glazer oder die Glazer-Familie hat den Club kassiert und hat die Schulden quasi auf den Verein abgewälzt. Was für Spannungen sorgte. Es wird immer nur dann kritisch, wenn die Investoren in England ans Logo wollen oder an die Vereinsfarben wollen.
Also sprich irgendwelche
wenn sie Veränderungen durchführen wollen, Veränderungen, Traditionen durchführen wollen, die, weiß ich, einfach 100 Jahre alt sind, dann wird's eng. Und dann aber müssen sie sich stellen, dann begehrt das Volk auf. Wenn du dich erinnerst, Leicester City, ne, ist englischer Meister geworden. Im Hintergrund war ein thailändischer
mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann.
Genau, richtig.
Der da mit dem Hubschrauber abgestürzt
ist. Richtig, ne? Richtig. Ja. Die lagen dem zu Füßen. Die lagen denen zu Füßen. Und es war kurios, Ortstrauer angeordnet, als der mit dem Hubschrauber abgestürzt ist.
Aber das
und genau als der Sohn das übernommen hat. Also,
aber dass das genau im Mutterland des Fußballs und in dem Land, wo ich sage, da ist ja eigentlich noch viel mehr, ist Fußball ja noch viel mehr, wird noch viel mehr gelebt als bei uns in Deutschland, zumindest flächendeckend. Ne?
Ja.
Also Ruhrpott klammer ich vielleicht mal aus oder so, aber grundsätzlich ist England ja von dem, wenn du da auf der Insel dich bewegst und Fußball schaust, ist das ja nochmal eine ganz andere. Die Leute sind viel mehr mit Fußball verbunden. Jeder hat mit Fußball irgendeine Verbindung. So, dass denen das eigentlich alles egal ist, welcher Scheich da gerade kommt und was der sonst für Unwesen treibt. Hauptsache, der bringt meinen Verein nach vorne.
Ja.
Ist ja schon zumindest moralisch mal ein bisschen fragwürdig, oder? Also was meinst du, was los wäre, wenn in Deutschland Scheich XY käme und würde jetzt Bayern München, oder sagen wir mal, wen kannst du jetzt mit Newcastle vergleichen? Wer fällt mir jetzt ein?
Hier hast du ja schon Aufbegehren, wenn irgendein Investor aus Fernost kommt, der ja einfach nur Werbung für seine Produkte machen will.
Ja.
Also das sorgt ja hier schon für Aufbegehren. Das ist jetzt nicht wertend von mir, sondern es ist einfach nur Fakten. Ja, in Everton oder keine Ahnung, also Everton ist jetzt das Erste, was mir einfällt, aber die haben chinesische Schriftzeichen auf der Brust, da hast du überhaupt nicht gewusst, was ist das überhaupt für ein Laden, für den er geworben wird.
Egal.
Es war aber völlig egal, weil das war irgendein Chinese oder irgendein Koreaner, der einfach wahnsinnig viel Geld bezahlt hat und gut, dass er es bezahlt und gut, dass er es uns gibt.
Ja. Es ist zweischneidiges Schwert. Also da würde ich gerne mal wirklich, wirklich gerne mal auch mit einem Newcastle-Fan oder jemand, der das positiv sieht, mich unterhalten oder ein Interview führen. Weil, also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe den Ansatz zu sagen, okay, es ist mir wichtig, dass es meinem Verein, dass wir da wieder vorne
also mitmischen. Also nicht falsch verstehen. Es gibt durchaus auch eine Ablehnungskultur im englischen Klar. Fußball. Und die Ablehnungskultur gibt's auch rund um Newcastle United. Aber wirklich sichtbar. Also zu viel wurde es dann den meisten bei der Super League. Da hast du es gemerkt. Das war einer drüber. Da sind sie in Liverpool, haben ja die Investoren in den letzten 15, 20 Jahren immer mal wieder gewechselt. Da wurden auch nicht alle mit Wohlwollen und so weiter begrüßt. Also ich kann mich erinnern, es gab mal ein Investoren-Duo, ich komme jetzt nicht auf die Namen.
Klaus und Klaus.
Nennen wir sie einfach mal Klaus und Klaus, Name von der Redaktion geändert. Nee, George Gillett und Tom Hicks, glaube ich. Gillett und Hicks sind die Namen. So, die haben als erste Amtshandlung einfach im The Albert, direkt neben der Anfield Road, das ist so ein Pub, haben die ein paar Lokalrouten geschmissen. Ja, ganz am Anfang. Dadurch waren die dann erstmal akzeptiert. Dann haben die Leute aber festgestellt, wir sind hier Spekulationsmasse. Und es werden teilweise Gelder blockiert für Transfers etc. Es sollte ein Stadion gebaut werden, das wurde dann doch nicht gebaut. Dann haben die wieder alles gestoppt und plötzlich haben die gemerkt, okay, hier unser Stadtheiligtum hängt offensichtlich an Verstrebungen, die einfach tausende von Kilometer weit weg passieren. Und das kann ja nicht sein. So. Und dann fingen die an und du hast so ein Murren und Aufbegehren gespürt. Und die wurden dann auch. Genau, da kippte die Stimmung. Eine massive Kultur gegen Investoren kenne ich eigentlich nur von Manchester United. Wo es wirklich einen sichtbaren Gegenstrom gab. Und trotzdem ist Old Trafford immer voll.
Ja, gut, mit 40.000 Chinesen und
ja, ist ja klar. Also
Aber nichtsdestotrotz ist es und bleibt es ein hochspannendes Thema, natürlich auch in Deutschland. Wie es mit Investoren mit 50 plus 1 weitergeht und so weiter und so fort. Ich finde es total hoch emotional und man merkt es halt auch immer, wenn wir über die Scheichs reden, wie spannend das Thema dann tatsächlich ist. Und wir könnten ja jetzt noch 100 Jahre über das Ranking reden und über jeden einzelnen Scheich und über die Gläschen, die Mourinho dann im Prinzenpark
Es würde mich mal interessieren, was würde passieren? Jetzt nur mal gesetzt den Fall. Es kommt einer wie Mansour, Manchester City, und sagt, pass auf, Schalke, es wird jetzt Schalke. Auf einmal lebt der FC Schalke 04 im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und es ist absehbar, dass die so viel Geld investieren können, dass Schalke plötzlich ernsthaft um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann und dass sie ernsthaft auch um einen europäischen Titel mitspielen. Was würde auf Schalke passieren?
Ja, hochspannende Frage, absolut. Es würde mit Sicherheit auch kein eindeutiges Meinungsbild abgeben.
Glaube ich auch. Ne? Glaube ich auch. Es würde eine ganz straffe Gegenbewegung geben, eine sehr, sehr lautstarke Gegenbewegung geben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ganz viele gibt, die sagen, jetzt zeigen wir euch mal, wo der Frosch die Locken hat. Also,
ja, weil es natürlich, je schlechter es deinem Verein geht, ne, desto größer ist dann auch die Sehnsucht und vielleicht auch desto größer ist auch diese Scheiß-Egal-Einstellung zu sagen, fünf Jahre oder 10 Jahre mussten wir jetzt hier durch und haben von überall auf die Moppen bekommen.
Ja.
So, und jetzt kommt hier der große Retter und ist mir doch egal, was der macht und wie der sein Geld verdient. Aber Schalke holt wieder einen Titel und Schalke holt Roberto Di Matteo endlich wieder von der Insel.
Ja, also absolut. Weil man muss sich es nochmal vergegenwärtigen. Manchester City war ein Club, der, bevor die Scheichs kamen, in der Premier League eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Also so pendelte zwischen Liga 1 und Liga 2. Sehr klar im Schatten von Manchester United. Und die sind wirklich von 0 auf 1 überspitzt gepimpt worden.
Ja. Ja.
Der FC Chelsea war eine Mannschaft ein Verein mit einer unglaublichen Tradition, seit Abramowitsch da übernommen hat, 2003 von 0 auf 1 gepimpt. Also, ja.
Ja, absolut. Und auch der ruhmreiche FC Liverpool, der war natürlich vorher schon eine große Nummer, klar. Mhm. Aber alles, was dann jetzt auch nochmal in der Ära, ich sag jetzt mal Klopp, möglich war, der selber übrigens ja auch immer einer derjenigen war, der sagte, wir machen diesen ganzen Zinnober nicht mit und wir zahlen niemals so viel Geld für einen Torwart oder einen Verteidiger. Die Worte musste er dann irgendwann auch fressen, seine eigenen. Weil es halt nun mal part of the game ist und wenn das
Geld ist, in der Premier League hast du halt das Phänomen, du brauchst richtig viel Geld, um nach vorne zu kommen. Also da reicht es jetzt nicht mehr, wenn du hier irgend so einen Mittelständler hast, der sagt, ich gebe 5 Millionen und eine Kiste Bier nach dem Spiel. Das reicht dann nicht. Das reicht dann nicht mehr. Also du musst jetzt, um konkurrenzfähig zu sein, musst du einen Investor haben. Und um ganz oben mitzuspielen, brauchst du einen milliardenschweren Investor, sonst funktioniert es nicht.
Und da ist dann wahrscheinlich der neue Kollege, der krasse Scheich.
Der krasse Scheich.
Da genau der Richtige.
Ne? Und das haben wir letzte Woche andiskutiert. Es geht, jetzt geht alles. Die Frage ist nur, wie weit werden die Empfehlungen, mal mehr ist es ja nicht mehr, des Financial Fairplays der UEFA gedehnt in die eine oder andere Richtung, bevor dann mal jemand einschreitet.
Empfehlung ist gut, ja.
Das stimmt.
Also vielleicht ganz zum Abschluss, weil wir sind schon weit drüber, Wolf, und ich hörte, es gibt Mittagessen gleich. Der krasse Scheich scheint auch ein Faible für Deutsche zu haben und hat durchaus auch wahrgenommen, dass die von dir genannten Clubs, nämlich Chelsea, Liverpool, auch aufgrund der Tatsache Erfolg hatten, dass sie, sag ich mal, gewissen Anteil an deutschen Machern und Qualität sich geholt haben.
Ja.
Sprich jetzt in dem Fall namentlich Tuchel, Klopp. So, und auch da werden Namen gehandelt, von Spielern angefangen, über Trainer, bis hin zu einem Schweizer Trainer, der uns aus der Bundesliga geläufig ist, Lucien Favre. Ja. Ralf Rangnick soll möglicherweise, ne, ins Management einsteigen. Das wird hochspannend, was da in den nächsten Monaten passiert, glaube ich. Und wie schnell es dann geht, weil das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Du kannst es schon schaffen mit sehr, sehr viel Geld. Es wird natürlich immer schwerer, weil immer mehr Vereine immer mehr Geld haben.
Ja.
Und es dauert möglicherweise länger. Und dann ist halt die Frage, und das ist ja mal die große Befürchtung der Kritiker auch, hält dann so ein Scheich, egal ob es der Krasse, der Reiche, der Arme oder der sonstige Scheich ist, hält er dann auch durch oder sagt er, wenn ich hier 3 Jahre nichts gewonnen habe, ja Mist, jetzt habe ich hier zwar 250 Millionen verpulvert, aber hat eigentlich auch nichts gebracht. Ich mache mal was anderes.
Ja, du hast halt keine Mannschaft, die über den Zenit ist. Ne? Also das sind alles Mannschaften, die jetzt da oben mitspielen in England in den besten Jahren. So, und wenn du dann die Strategie verfolgst, wir müssen die anderen kaputt kaufen, dann musst du richtig bringen. Und die andere Frage ist, geben wir dem Projekt 3-4 Jahre Zeit und lassen es ja, organisch wachsen in dem Zusammenhang will ich eigentlich nicht verwenden, aber ich baue eine Struktur auf, die, und also ich will jetzt nicht sofort die Champions League gewinnen, sondern ich gebe mir 3-4 Jahre Zeit, um da oben reinzubrechen, weil dann weiß ich, dann muss Liverpool sich erneuern, dann muss irgendwann der FC Chelsea sich erneuern, dann muss irgendwann Manchester United, Manchester City müssen sich erneuern. Und wenn du dann mit denen pitchst um die Top-Leute, dann bist du halt dabei.
Da wäre übrigens, um das wirklich als Abschluss zu sagen, für den Plan, den du jetzt als zweites gezeichnet hast, gibt es natürlich kaum einen besseren als Ralf Rangnick. Ne?
Absolut, also, absolut. Ja. Also mit viel Geld was aufbauen, das konnte er. Schon immer. Ja. Also aus deutscher Sicht, aber es gibt auch tatsächlich noch ein paar andere. Und Nordosten in England, Newcastle ist wirklich speziell. Ich hatte das große Vergnügen, die auch in der Champions League noch zu begleiten, Anfang des Jahrtausends mit.
Da waren die
mit,
dabei, ne?
Ja, klar.
Shearer und
Bellamy, ja. Und keine Ahnung, und Lee Bowyer, und die haben sich dann auf dem Platz aufs Maul gehauen.
Ja, der geht schon ein bisschen.
Sir Bobby Robson, der die Spieler nicht auseinander halten konnte.
So wie Christian Groß, meinst du?
Es ist großartig, großartig. Der hat dann auch teilweise die Falschen aufgestellt, wollte eigentlich den ganz anderen und hat sich dann gewundert, was da, also da gibt's die dollsten Geschichten, aber das war einfach eine Megadruppe. Und der St. James' Park ist, es ist ein Mega-Stadion. Mega, mega, mega stimmungsvoll.
Das fehlt mir wiederum noch auf der Karte. Ein weiterer, ich führe nebenbei, das weißt du noch gar nicht, führe ich immer so eine Liste mit, wo unsere Reise, die ja im nächsten Jahr angekündigt ist, dann hingeht. Vielleicht ist das ein Ziel neben Tiraspol.
Man darf das vielleicht noch zum Abschluss, man darf das alles nicht zu sehr unter romantischen Aspekten beleuchten, weil dann hörst du irgendwann auf und sagst, okay, dann geh ich nicht mehr hin.
Dann brauchst du aber auch, genau, dann brauchst du auch kein Fußballfan mehr sein.
Eben, also
zumindest nicht auf dem Niveau.
Dann musst du sagen, die Bundesliga muss ihren Weg finden in dem Zusammenhang. Und sie müssen, glaube ich, auch eine Entscheidung dann treffen, ob sie sagen, okay, die Bayern sind gelernterweise mit dabei, die sind wirtschaftlich so stabil, das wird die nächsten Jahre funktionieren. Du hast Borussia Dortmund, das immer noch mal oben ranspringen kann, aber letztlich muss man sich entscheiden, versucht man es über kreative Transfers in irgendeiner Form, den Anschluss nicht zu verlieren, oder muss man grundsätzlich 50+1 überdenken? Das ist eine Entscheidung, die man irgendwann, glaube ich, treffen muss.
In nicht allzu ferner Zukunft.
Ja. Ja.
Wolf, ein wunderbares Schlussplädoyer von dir oder ein Schlusswort. Ich bedanke mich, wie immer.
Ich will auch. Ich bedanke mich
bei dir.
Du bist
am Wochenende. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet.
Borussia Park, Gladbach-Stuttgart.
Borussia Park.
Ja.
Samstagabend gegen Stuttgart.
Gegen Stuttgart, ja.
Und das Spiel des Wochenendes natürlich Bayern gegen Leverkusen. Werden wir nächste Woche dann nochmal 2-3 Wörter darüber verlieren.
Yes.
Und dann wünsche ich dir bis dahin vor allen Dingen ein gutes und ausgiebiges Mittagessen.
Ja. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Ich glaube, wir holen was beim Italiener.
Vielleicht hat er noch eine Pizza über von der Party.
Ja, da kriege ich wenigstens alles. Danke dir.
Ich wünsche dir was.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.